Guten Abend, ich möchte alle ganz herzlich begrüßen. Wir haben in einer Serie von Abenden das Thema Gemeindebau vor uns und heute Abend beginnen wir gleich mit dem Thema Anbetung. Etwas überraschend vielleicht, wenn man das Thema Gemeindebau angeht, gleich mit Anbetung beginnen. Aber ich werde gleich eine Begründung dafür geben. Lesen wir zu Beginn aus der Apostelgeschichte, wo wir die Geburtsstunde der Gemeinde beschrieben finden in Apostelgeschichte 2, Pfingsten im Jahr 32 nach Christus. Nach der Evangelisationspredigt von Petrus bekehren sich 3000 Menschen und dann wird die Gemeinde in ihrem Anfangszustand beschrieben. Apostelgeschichte 2, 42. Sie verharrten aber in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft, im Brechen des Brotes und in den Gebeten. Über jede Seele kam aber Furcht und es geschahen viele Wunder und Zeichen durch die Apostel. Alle aber, die glaubten, waren beisammen und hatten alles gemeinsam und sie verkauften die Besitztümer und die Habe und verteilten sie an alle, je nachdem einer irgend Bedarf hatte. Und während sie täglich einmütig im Tempel verharrten und zu Hause das Brot brachen, nahmen sie Speise mit Frohlocken und Schlichtheit des Herzens, lobten Gott und hatten Gunst bei dem ganzen Volk. Der Herr aber fügte täglich hinzu, die gerettet werden sollten. Ganz besonders wollen wir uns konzentrieren auf Vers 42. Vier Kennzeichen der Gemeinde werden bereits in diesem Vers erwähnt. Verharren in der Lehre der Apostel. Zweitens, verharren in der Gemeinschaft. Drittens, verharren im Brotbrechen und verharren in den Gebeten. Nun, das Brotbrechen ist hier Nummer 3 und beinhaltet das Abendmahl und damit auch den Gottesdienst in Verbindung mit dem Abendmahl. Und da geht es um den Herrn Jesus und seine Leiden, da geht es um Anbetung. Nun, es hat einen bestimmten Grund, warum das hier nicht am Anfang steht, sondern zuerst die Lehre der Apostel. Das ist darum so wichtig, weil das zeigen möchte, dass die Basis der Gemeinde ist die reine und gesunde Lehre des Wortes Gottes. Und auf dieser Basis ist dann eben wahre Gemeinschaft möglich und auch eben wahre Anbetung und auch wahres Gebet als Gemeinde. Nun beginnen wir aber heute eben nicht mit der Lehre der Apostel, sondern mit dem Brotbrechen. Und schlagen wir dazu auf Kolosser 1. Ein Vers, der uns zeigt, was der Sinn des Lebens ist. Kolosser 1, Vers 16. Es beantwortet die Frage, warum existiere ich? Es geht um Jesus Christus, denn durch ihn sind alle Dinge erschaffen worden, die in den Himmeln und die auf der Erde, die Sichtbaren und die Unsichtbaren. Es seien Throne oder Herrscher oder Fürstentümer oder Gewalten. Alle Dinge sind durch ihn und für ihn geschaffen. Hier wird erklärt, und zwar dreierlei. Die ganze Welt und damit auch jeder einzelne von uns wurde erschaffen, und zwar heißt es am Anfang von Vers 16, durch ihn, aber die Fußnote der Elberfelder macht klar, wörtlich in ihm. Und dann am Schluss des Verses, alle Dinge sind durch ihn, und das ist jetzt ein anderer Ausdruck als in ihm. Das ist wirklich das griechische Wort dia, durch, und dann für ihn. Also, alles wurde erschaffen in ihm, durch ihn, für ihn. Was bedeutet in ihm? Die Fußnote der Elbefelder, der alten Elbefelder und CSV Hückeswagen erklärt wörtlich in ihm, das heißt in der Kraft seiner Person. Das ist der griechische Ausdruck, um auszudrücken, in ihm, durch die Kraft seiner Person. Das heißt, alle Dinge wurden erschaffen durch die Kraft des Sohnes Gottes. Und durch ihn bedeutet, dass er der Ausführende war. Gott der Vater hat die Pläne geschaffen, aber ausgeführt hat als Schöpfer der Sohn die Erschaffung der Welt. Und dann drittens ihn. Das heißt, alles erschaffen, um ihn zu verherrlichen. So kann man also kurz sagen, der Sinn meines Lebens ist da, um zur Verherrlichung Gottes zu leben. Und die Anbetung ist gerade eben das, wodurch wir Gott verherrlichen und groß machen. Es ist so, dass Anbetung eigentlich auch eine Sache ist, die das ganze Leben, die ganze Existenz umfasst. Wir schlagen auf Römer 12, Vers 1. Da steht, als Schlussfolgerung aus der ganzen Lehre des Römerbriefes von Kapitel 1 bis 11, ich ermahne euch nun. Das Wort nun zeigt, das ist eine Schlussfolgerung aus all der Lehre über die Erlösung. Ich ermahne euch nun, Brüder, durch die Erbarmungen Gottes eure Leiber darzustellen als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Schlachtopfer, welches euer vernünftiger Gottesdienst ist. Der Ausdruck hier, Gottesdienst, ist der Ausdruck, der gebraucht wird, zum Beispiel im Hebräerbrief, in Verbindung mit dem ganzen Opferdienst Israels im Alten Testament. Also den Anbetungsdienst im Alten Testament. Und hier jetzt neutestamentlich, unser ganzes Leben soll ein vernünftiger Gottesdienst sein. Das heißt, alles, was wir sind und haben, was wir tun und lassen, soll alles zur Ehre Gottes sein. Also Anbetung ist eigentlich etwas, was unser ganzes Leben umfassen soll. Aber damit muss niemand auf die Idee kommen, das ist dann Anbetung. Nein, Anbetung in der Gemeinde, gerade in Verbindung mit dem Brotbrechen, das der Herr Jesus für die Gemeinde eingesetzt hat als Wunsch seines Herzens, tut dies zu meinem Gedächtnis. 1. Korinther 11. Das ist dann, kann man sagen, die höchste Entfaltung dieser Anbetung, die unser ganzes Leben umfassen soll. Vielleicht noch zu den Ausdrücken eine Erklärung. Was bedeutet eigentlich anbeten? Am besten gehen wir nicht aus vom Deutschen, sondern von den Bibelsprachen. Wo kommt das Wort anbeten zum ersten Mal in der Bibel vor? Es gibt nämlich einen Grundsatz in der Bibel, dass wenn man irgendein Thema studiert, sollte man immer ganz besonders Augenmerk richten auf die erste Stelle, wo dieses Thema jemals auftaucht. Und dort werden wir ganz besondere Grundsätze finden. Das erste Mal, wo das hebräische Wort lehishtachavot, das heißt anbeten, vorkommt, das ist 1. Mose 22. Das ist die Geschichte von der Opferung Isaaks. Man muss sich vorstellen, Abraham hat 25 Jahre gewartet auf die Erfüllung der Verheißung Gottes, bis endlich Isaak geboren worden war. Und dann, Jahre später, prüft Gott seinen Glauben und sagt, er soll dieses Höchste, was er hatte, Gott zurückgeben. 1. Mose 22, Vers 1. Und es geschah nach diesen Dingen, dass Gott Abraham prüfte und er sprach zu ihm. Abraham. Und er sprach, hier bin ich. Und er sprach, nimm deinen Sohn, deinen einzigen, den du lieb hast, den Isaak, und zieh hin in das Land Moria und opfere ihn dort als Brandopfer auf einem der Berge, den ich dir sagen werde. Abraham ist gehorsam und geht bereits am Morgen früh los. Und dann kommt er an den auserwählten Ort im Land Moria. Und Abraham sagt dann in Vers 5 zu den Dienern, die mitgekommen waren. Und Abraham sprach zu seinen Dienern, bleibt ihr hier mit dem Esel. Ich aber und der Knabe wollen bis dorthin gehen und anbeten und dann zu euch zurückkehren. Er war überzeugt, wenn Gott gesagt hat, in Isaak wird dir ein Same genannt werden und jetzt muss ich ihn hergeben, dann wird Gott ihn auch wieder auferwecken. Und darum sagt er, wir werden zu euch wieder zurückkehren. Hebräer 11 nimmt auf diesen Glauben Abrahams Bezug und sagt, dass Abraham durch Glauben überzeugt war, dass Gott ihn auch aus den Toten auferwecken vermag. Aber man muss sich vorstellen, wie war die Stimmung von Abraham? Der Mann war am Boden zerstört. Aber trotzdem, im Glaubensgehorsam, in der Hingabe an diesen Gott, dem er all diese Jahre hindurch geglaubt hat und ihm gedient hat, ist er bereit, diesen Weg zu gehen. Aber das erste Mal, wo also Anbetung vorkommt, haben wir absolut das Gegenteil von Hochstimmung, sondern Tiefstimmung. Das heißt also, zum Wesen der Anbetung gehört nicht Hochstimmung. Das macht Anbetung nicht aus. Denn das erste Mal, wo es vorkommt, da tut es jemand, dessen Stimmung ganz am Boden war. Und trotzdem war Anbetung möglich. Nämlich die bewusste und gehorsame Hingabe an Gott. Und das zeigt uns schon mal etwas Wichtiges, denn in der heutigen Zeit ist man weitgehend der Meinung, Anbetung, das sei Hochstimmung und die Hochstimmung wird auch produziert. Aber die biblische Lehre sieht völlig anders aus. Nicht wahr? Wir finden dann in den Psalmen Stellen über Gott loben, mit großer Freude, Psalm 100. Es ist nicht so, dass Gott uns nicht große Freude gibt beim Anbeten, aber die Meinung, das sei ein wesentliches Kennzeichen von Anbetung, ist nicht biblisch. Anbetung ist eben das, was das Wort Lehishtachavot auch ausdrückt. Das heißt eigentlich niederknien, sich niederbeugen. Das heißt, zum Ausdruck bringen, wie klein wir sind und wie groß Gott ist, auch wenn wir seine Wege nicht verstehen. Und damit haben wir wichtige Grundlagen, um das Thema jetzt weiter anzugehen. Wir öffnen nun einige Abschnitte, wo das Neue Testament ganz ausdrücklich über die Anbetung der Gemeinde spricht. Und da schlagen wir auf Johannes 4, der Herr Jesus am Brunnen von Sichar. Das ist das heutige Nablus. Und zwar begegnet der Herr dort einer samaritanischen Frau, mit der er ins Gespräch kommt. Und im Lauf des Gesprächs wird immer mehr klar, wer er ist und auch wer sie ist. Die Frau drückt den Wunsch aus, sie möchte lebendiges Wasser bekommen. Und dann lesen wir in Johannes 4, Vers 15, die Frau spricht zu ihm, Herr, gib mir dieses Wasser, damit mich nicht dürste und ich nicht mehr hierher komme, um zu schöpfen. Jesus spricht zu ihr, gehe hin, rufe deinen Mann und komm hierher. Die Frau antwortete und sprach zu ihm, ich habe keinen Mann. Jesus spricht zu ihr: Du hast recht gesagt, ich habe keinen Mann. Denn 5 Männer hast du gehabt, und der, den du jetzt hast, ist nicht dein Mann. Hierin hast du die Wahrheit gesagt. Die Frau spricht zu ihm: Herr, ich sehe, dass du ein Prophet bist. Unsere Väter haben auf diesem Berg angebetet, und ihr sagt, dass in Jerusalem der Ort sei, wo man anbeten müsse. Jesus spricht zu ihr: Frau, glaube mir, es kommt die Stunde, da ihr weder auf diesem Berg noch in Jerusalem den Vater anbeten werdet. Ihr betet an. Ihr betet an und wisst nicht was. Wir beten an und wissen was, denn das Heil ist aus den Juden. Es kommt aber die Stunde und ist jetzt, da die wahrhaftigen Anbeter den Vater in Geist und Wahrheit anbeten werden. Denn auch der Vater sucht solche als seine Anbeter. Gott ist Geist, und die ihn anbeten, müssen in Geist und Wahrheit anbeten. Die Frau spricht zu ihm: Ich weiß, dass der Messias kommt, der Christus genannt wird. Wenn er kommt, wird er uns alles verkündigen. Jesus spricht zu ihr: Ich bin es, der mit dir redet. Also schon erstaunlich, diese grundsätzlichen Ausführungen, die der Herr Jesus hier macht über Anbetung in dem Zeitalter der Gemeinde. Er spricht hier von einer ganz neuen Zeit. Es kommt die Stunde, Hora bedeutet im Griechischen eine Stunde oder auch eine Epoche. Und hier ist klar, ist für uns klar, er spricht hier von einer Epoche. Es kommt aber die Stunde, diese Epoche, und die ist jetzt schon da, beginnt jetzt. Da werden die wahrhaftigen Anbeter den Vater in Geist und Wahrheit anbeten. Also etwas ganz Neues. Diese Botschaft ist sensationell. Aber wenn man sich überlegt, der Herr macht diese Ausführungen im Gespräch mit dieser Frau, die, gelinde gesagt, ein kompliziertes Leben hinter sich hatte. Ein schlimmes Leben. Sie war 5-mal verheiratet. Darum sagt der Herr: 5 Männer hast du gehabt. Und jetzt lebte sie im Konkubinat. Also kein Ehebund, sondern der Herr sagt: Der, den du jetzt hast, ist nicht dein Mann. Keine anerkannte Ehe. Und das ist der Hintergrund. Und diese Frau wird natürlich dadurch völlig ins Licht Gottes gestellt. Man könnte vermuten, jetzt lenkt sie ab. Das ist eine Taktik. Wenn es im Gespräch irgendwie brenzlig wird, dann muss man einfach ein neues Thema anfangen, oder? Ja, und man könnte wirklich sagen, jetzt wechselt sie das Thema und möchte gerne über Anbetung sprechen. Aber als Advokat würde ich Folgendes sagen: Diese Frau realisiert plötzlich, dass dieser Mann, der mit ihr redet, nicht nur ein Jude ist. Das hat sie schon längst von Anfang an festgestellt. Aber sie realisiert, das ist ein Prophet. Der hat ihr ganzes Leben aufgedeckt. Und wir sehen, sie fühlte sich wirklich ins Licht Gottes gestellt, denn nachher geht sie in die Stadt und ruft herum und sagt den Leuten: Kommt, seht, da ist einer, der hat mir alles erzählt, was irgendwie getan habe. Er hat nur einen kurzen Satz gesagt. 5 Männer hast du gehabt, der, den du jetzt hast, ist nicht dein Mann. Aber sie war ins Licht Gottes gestellt und sie sagt: Er hat mir alles gesagt, was ich getan habe. Das ganze Leben war ins Licht Gottes gestellt. Aber das zeigt uns, dass diese Frau sich auch ins Licht Gottes stellen ließ. Und darum sage ich, das war nicht nur einfach, um von sich abzulenken, sondern das war als Samariterin eine echte Frage. Das war ja die jahrhundertealte Streitfrage zwischen dem samaritanischen Volk auf dem Berg Garizim, wo man sie übrigens noch heute findet, die Samaritaner, und dem jüdischen Volk, das eben aus dem Alten Testament wusste, der auserwählte Ort, den Gott in 5. Mose 21 Mal erwähnt hatte, 3 mal 7 mal steht, an dem Ort, den der Herr aus einem eurer Stämme erwählen wird, um seinen Namen wohnen zu lassen. Nur dort soll Anbetung geschehen. Und 21 Mal wird davon gesprochen, von diesem Ort, den Gott auserwählt hat, um seinen Namen dort wohnen zu lassen. Für die Juden war klar, das ist Jerusalem. Aber das steht in 5. Mose nicht. Sondern das wird erst später in der Geschichte von König David prophetisch enthüllt. Aber die Samaritaner als Mischvolk, das waren eigentlich aus dem Assyrischen Reich deportiert, die sich mit einer Unterschicht der Restbevölkerung von den 10 Stämmen, die nicht deportiert waren, vermischt hat. Und diese Samaritaner haben die 5 Bücher Mose übernommen. Aber den Rest der Bibel nicht. Und ist noch heute so. Also die Samaritaner auf dem Gerizim, die haben nur ihre Torarolle, aber das Alte Testament sonst anerkennen sie nicht. Und ich habe einmal dem Bruder des Hohenpriesters ein Buch geschenkt von mir, Weltgeschichte im Visier des Propheten Daniel. Und zwar behandelt das Büchlein 200 erfüllte Prophezeiungen aus dem Buch Daniel. Und das ist natürlich ein überwältigender Beweis, dass die anderen Bücher des Alten Testaments genauso inspiriert sind wie die Tora, die 5 Bücher Mose. Ja? So kann man das den Samaritanern eben zeigen. Also, die anerkennen nur die 5 Bücher Mose und darum sagen sie, das stimmt nicht, dass Gott Jerusalem erwählt hat. Und sie haben sogar ihre 5 Bücher Mose gefälscht. Bei 2. Mose 20 haben sie bei den 10 Geboten noch ein Gebot eingefügt, dass man Gott auf dem Gerizim anbeten soll. Und das war also ständig eine Auseinandersetzung zwischen diesen 2 Völkern. Wo ist der richtige Ort des Anbetens? Und jetzt merkt diese Frau, das ist ein Prophet. Und das jüdische Volk hat ja seit 400 Jahren keine Propheten mehr gehabt. Seit Malachi. Und jetzt ist plötzlich einer da, der ist ein Prophet. Und dann sagt sie sich, der kann mir die Frage jetzt beantworten. Was gilt jetzt wirklich? Und darum sagt sie, unsere Väter haben auf diesem Berg angebetet. Warum sagt sie haben? Weil die jüdische Armee unter einem Makkabäerkönig im 2. Jahrhundert den Tempel auf dem Berg Gerizim zerstört hatten. Und der wurde nicht mehr aufgebaut, erst im 2. Jahrhundert nach Christus wieder. Darum sagt sie, unsere Väter haben angebetet. Weil zu dem Zeitpunkt hatten sie den Tempel dort nicht mehr. Haben auf diesem Berg angebetet und ihr sagt in Jerusalem. Und jetzt erklärt der Herr Jesus ihr etwas ganz Neues. Und das hat zu tun mit der Gemeinde, die im Alten Testament auch in den zusätzlichen Büchern zu den 5 Büchern Mose, dazu bis Malachi, auch nicht geoffenbart war. Nämlich das, was die Gemeinde betrifft. Die Gemeinde als Leib Christi, bestehend aus bekehrten Juden und bekehrten Heiden, die zusammen ein Leib bilden, das war im Alten Testament ein Geheimnis, sagt Epheser 3. Aber im Neuen Testament wird das enthüllt und der Jesus zeigt jetzt in diesem Zusammenhang, jetzt kommt eine ganz neue Epoche. Jerusalem, die erwählte Stadt, wird ihre Bedeutung als Zentrum der Anbetung verlieren und Gerizim sowieso. Weder da noch dort, sondern es kommt eine neue Epoche, wo die wahrhaftigen Anbeter anbeten, aber das ist nicht mehr an einen bestimmten Ort auf dieser Erde begrenzt, sondern, das wissen wir aus Matthäus 18. Ich war im Matthäus-Evangelium, kommt der Begriff Gemeinde nur in 2 Kapiteln vor. Und das sind übrigens die einzigen Kapitel in den Evangelien, wo der Name Gemeinde, griechisch Ekklesia, vorkommt. Matthäus 16, wo der Herr Jesus sagt, auf diesen Felsen werde ich meine Gemeinde bauen und des Hades Pforten werden sie nicht überwältigen. Da spricht er über die weltweite Gemeinde, gebaut auf dem Felsen Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und in Matthäus 18 spricht der Herr Jesus über die örtliche Gemeinde. Ab Vers 15 bis 20. Da kommt das Wort Gemeinde nochmals vor, wiederholt vor. Und da sagt der Herr Jesus in Vers 20, denn wo zwei oder drei versammelt sind zu meinem Namen hin, da bin ich in ihrer Mitte. Es geht hier auch um diesen auserwählten Ort, wo Gott seinen Namen wohnen lässt. Aber das ist nicht mehr Jerusalem, sondern das ist weltweit da, wo zwei oder drei, nicht in meinem Namen, wie das oft übersetzt wird, wörtlich steht nämlich zu meinem Namen hin, versammelt sind. Das heißt, ausgerichtet ganz allein auf die Person des Sohnes Gottes. Und da gibt er die Verheißung, da bin ich in ihrer Mitte. So wie die Schechina, diese Wolke der Herrlichkeit und nachts Feuersäule, über dem Salomo-Tempel war und in Jerusalem Gottes Gegenwart anzeigte, so sagt der Herr Jesus, da wo zwei oder drei zu meinem Namen hin versammelt sind, da bin ich in ihrer Mitte. Da ist gewissermaßen die Gegenwart Gottes, die Schechina. Und was natürlich noch überwältigend war für die Jünger, zwei oder drei. Unsere Rabbiner haben immer gelehrt, um eine Synagoge zu sein, muss man mindestens 10 Männer sein. 10 Männer, das nennt man im Hebräischen der Minyan. Das ist die fixe Zahl, die Mindestzahl, um eine Synagoge zu sein. 10 Männer. Und nun sagt der Herr Jesus im Blick auf die Gemeinde, auf das Zusammenkommen der Gläubigen in der Gemeinde, 2 oder 3. Zu meinem Namen hin versammelt. Aber das muss nicht in Jerusalem sein, muss nicht auf dem Berg Gerizim sein, schon gar nicht, könnte, aber überall, wo das geschieht, 2 oder 3 zu ihm hin versammelt, da ist er in der Mitte. Darum, der geografische Ort wird nebensächlich, es kommt darauf an, wo 2 oder 3 wirklich zum Namen des Herrn Jesus und allein zu ihm hin versammelt sind. Und das ist nun wichtig für diese neue Epoche. Es kommt aber die Stunde, Johannes 4, 23, und ist jetzt, da die wahrhaftigen Anbeter den Vater in Geist und Wahrheit anbeten werden. Wahrhaftige Anbeter, was ist das Gegenteil? Wir würden sagen, lügnerische Anbeter. Aber das ist hier nicht gemeint. Das Wort wahrhaftig im Johannesevangelium wird so verwendet. In Johannes 6 sagt der Herr Jesus, ich bin das wahrhaftige Brot aus dem Himmel. Ihr habt damals, eure Vorväter haben damals in der Wüste das Manna gegessen. Aber er ist das wahrhaftige Brot aus dem Himmel. Das heißt, das Manna war eigentlich nur ein Hinweis auf den Sohn Gottes, der einmal vom Himmel kommen würde, um der Welt das Leben zu geben. Jeden, der ihn aufnimmt als Retter und von diesem Brot isst. Aber der Herr Jesus sagt also, er ist nicht einfach symbolisch, sondern er ist die wirkliche, das wirkliche Brot, die Erfüllung. Also wahrhaftig im Gegensatz zu nur bildlich. Zum Beispiel sagt der Herr Jesus in Johannes 15, 1, ich bin der wahre Weinstock. Ja, und was ist dann der falsche Weinstock? Nicht der falsche. Israel als irdisches Volk war der Weinstock, den Gott aus Ägypten geholt hat, Psalm 80. Aber dieser Weinstock hat keine Frucht gebracht. Aber der wirkliche Weinstock, der auch Frucht bringt, das ist der Herr Jesus. Und so sind die wahrhaftigen Anbeter hier im Kontrast zu den Priestern im Alten Testament, die Anbetung leiteten im Tempel. In der Stiftshütte, später im Tempel. Die Priester aus dem Stamm Levi. Und überhaupt das ganze Volk Israel zusammen mit dem Stamm Levi hat Anbetung gebracht, aber das war eben im Zusammenhang mit den Opfern eine symbolische Anbetung. Und jetzt kommt die wirkliche Anbetung. Und diese geschieht in Geist und Wahrheit. Das heißt, durch die Kraft des Heiligen Geistes. Und das ist etwas ganz anderes. Und diesen Unterschied merkt man sehr eindrücklich, wenn man zum Beispiel an die Klagemauer geht. Es wird viel gebetet und es werden sehr schöne Gebete gesprochen. Aber was typisch ist, immer so. Baruch atah Adonai Eloheinu, Melech haolam und so weiter. Gepriesen seist du, Herr, unser Gott, König der Welt. Alles abgelesen aus dem Gebetsbuch, aus dem Siddur. Warum beten die immer aus dem Buch? Warum beten die nicht frei? Weil sie den Heiligen Geist nicht haben. Und es ist ein ganz anderes Beten, was eben mit Pfingsten begonnen hat, als sie eben verharrten im Brotbrechen. Das waren nun freie Gebete, durch den Heiligen Geist geleitet. Und das Neue Testament lehrt uns, dass wir im Heiligen Geist beten sollen. So steht das in Epheser 6 und in Judas, Vers 20. Im Geist beten. Und das ist wieder dieser Ausdruck, der bedeutet in der Kraft des Geistes. Ja, wie ich früher erklärt habe, in ihm, das heißt in der Kraft seiner Person. Im Geist, in der Kraft des Heiligen Geistes, geschieht diese wirkliche Anbetung. Im Geist, aber der Herr sagt, und in der Wahrheit. Was ist Wahrheit? Das war die Frage von Pilatus, nicht wahr? Ja, aber das griechische Wort, das er benutzte, aletheia, kann man schön auseinandernehmen. A, das ist dieser Wortteil, der bedeutet nicht oder un. Ja, wir kennen zum Beispiel den Ausdruck anormal. Das ist unnormal, nicht wahr? Oder in der Musik atonal, ohne Tonalität. Ja? Und aletheia heißt nicht und letheia kommt von lethos, verborgen. Also nicht verborgen, enthüllt. Wahrheit ist die Darstellung der Dinge, so wie sie sind. Und der Herr Jesus ist gekommen und hat alles ins Licht gestellt durch seine Person. Denn er ist die Wahrheit. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Johannes 14, Vers 6. Und diese Frau wurde auch ins Licht der Wahrheit gestellt. Kommt, seht, ein Mensch, der mir alles gesagt hat, was irgend ich getan habe. Und der Herr Jesus nimmt das auf, aber mit welcher Feinheit? Und macht ihr klar, die wahrhaftigen Anbeter, das sind Menschen, die ins Licht Gottes gestellt worden sind und die mit ihrem Leben völlig aufgeräumt haben. Nur dann kann man anbeten. Man muss in seinem Leben völlig aufräumen und muss sich ganz ins Licht Gottes stellen. Und in der Kraft des Heiligen Geistes leben. Und so erklärt der Herr Jesus weiter, denn auch der Vater sucht solche als seine Anbeter. Und das zeigt uns, dass für Gott die Anbetung so wichtig ist. Der Vater sucht solche als seine Anbeter. Das Wort auch ist ein Stolperwort, nicht wahr? Es gibt auch immer wieder beim Lesen in der Bibel so Wörter, über die stolpert man. Warum steht da auch? Es könnte auch heißen, das würde reichen, denn der Vater sucht solche als seine Anbeter. Denn auch der Vater. Das Neue Testament lehrt uns die Anbetung des Vaters und des Sohnes. Aber der Jesus spricht hier jetzt nicht über sich. Er spricht über den Vater, aber sagt auch der Vater. Sucht solche als seine Anbeter. Wir werden gleich in den weiteren Texten noch sehen, eben die Anbetung des Vaters und auch die Anbetung des Sohnes. Aber wir finden in der ganzen Heiligen Schrift nie die Anbetung des Heiligen Geistes. Ja, kein einziges Beispiel. Ja, kein einziges Beispiel. Ja, und Anbetung des Sohnes, ja, werden wir sehen. Offenbarung 5 und viele andere Stellen. Aber vielleicht kommt es ja auch gar nicht so drauf an. Doch, es kommt sehr drauf an. Wo lernen wir beten? Durch die Bibel. So viele Gebete finden wir im Alten und im Neuen Testament, die zeigen uns, wie wir beten sollen. Und wir finden eben Gebete zum Vater und Anbetung zum Vater, Gebete zum Sohn und Anbetung des Sohnes, aber nicht des Heiligen Geistes. Warum nicht? Das ist keine Erniedrigung der Person des Heiligen Geistes. Er ist Gott von Ewigkeit her. Dem Vater gleich, dem Sohn gleich. Ewig, allmächtig, allgegenwärtig, allwissend. Aber der Heilige Geist hat es so gewollt, wie der Herr Jesus sagt in Johannes 16. Er wird kommen und er wird mich verherrlichen. Das heißt, der Geist Gottes, da wo er wirkt, will er die Person des Sohnes in den Mittelpunkt stellen und verherrlichen. So handelt er. Und darum lesen wir, dass wir eben anbeten müssen im Geist den Vater, aber eben auch den Vater und auch den Sohn. Und dann sagt der Herr nochmals, Vers 24, Gott ist Geist, das ist ein Wesen, und die ihn anbeten, müssen in Geist und Wahrheit anbeten. Und dann merkt man, diese Frau geht einen Schritt weiter. Sie beginnt sich schon zu fragen, ist dieser Prophet der Messias? Oh. Und das hat sie so ergriffen. Sie sagt, ja, ich weiß, wenn der Messias kommt, wird er uns den ganzen Ratschluss Gottes verkündigen. Das wusste sie aus 5. Mose 18, wo der große Prophet angekündigt wird. Und darum erwarten auch die Samaritaner den Messias. Aber man muss mal mit den Samaritanern sprechen auf dem Gerizim. Was denkt ihr, wann der Messias kommt? Oh, noch ganz, ganz lange nicht. Es wird noch ganz, ganz lange gehen, bis der Messias kommt. Traurig. So ohne Erwartung. Und diese Frau aus einem Volk, dem es selbst heute nicht so pressiert, dass der Messias kommt, sagt, ich weiß, dass der Messias kommt. Und dann geht sie ins Dorf und sagt, dieser ist doch nicht der Christus, der Messias. Also sie realisiert. Und aber das muss ihnen irgendwie doch sein. Sie stellt das als Frage und ganz viele Samaritaner kommen dann zum Glauben und erkennen, dass Jesus Christus der Messias ist. Der verheißen war in ihrer samaritanischen Torarolle in 5. Mose 18, genauso wie in der jüdischen Torarolle. Ist ja praktisch alles das Gleiche. Nur mit diesen Fälschungen und ein paar Abschreibefehler. In beträchtlicher Zahl, aber das macht jetzt nichts. Die Hauptsache ist doch da. Ja, und das ist jetzt eben auch etwas. Die Anbetung ist ein Thema, das uns eben zur Erkenntnis der Person und der Herrlichkeit des Herrn Jesus führt. Und darum ist es auch hier eingebettet in dieses Erwachen dieser Frau, die schließlich den Erlöser findet, den Heiland der Welt, wie es dann in Johannes 4 im Weiteren steht. Jetzt gehen wir zu einem weiteren Abschnitt, der ausdrücklich über Anbetung spricht im Neuen Testament. 1. Petrus 2. Ich lese ab Vers 1. Des Zusammenhangs wegen. Legt nun ab alle Bosheit und allen Trug und Heuchelei und Neid und alles üble Nachrede. Wir werden gleich auf das Thema Anbetung kommen in diesen Versen. Aber das Erste ist, Anbetung geht nur in Wahrheit. Also alle diese Dinge ablegen. Bosheit, Trug, Heuchelei, Neid, übles Nachreden. Und dann der zweite Punkt. Und wie neugeborene Kinder seid begierig nach der vernünftigen, unverfälschten Milch. Mit dieser Milch ist gemeint das Wort Gottes. Und neugeborene Kinder, denen muss man nicht beibringen, dass Milch etwas Wunderbares ist. Die beginnen gleich zu schreien und irgendwie empfinden die einen Schmerz, wenn sie eben diese Nahrung nicht haben, und dann werden sie an der Brust der Mutter gestillt. Dann werden sie ganz ruhig. Aber das Typische ist, die schreien, bis sie es haben. Und diese kleinen Kinder zeigen, was eigentlich echtes Verlangen ist nach Gottes Wort. So viele Christen sind eingeschlafen und die interessieren sich gar nicht für wirkliches Bibelstudium, wo man wirklich in die Tiefe geht und auch dabei arbeiten muss. Aber warum? Weil sie dieses Verlangen nicht kennen. Und kleine Babys, das nächste Mal, wenn man eines schreien hört, dann muss man an diese Stelle denken. So, das ist das Beispiel für Verlangen nach dem Wort Gottes. Also wie neugeborene Kinder, seid begierig nach der vernünftigen, unverfälschten Milch, damit ihr durch diese wachst zur Errettung. Gemeint ist die Errettung, die geschehen wird, wenn der Herr Jesus kommt und die Gläubigen aus dieser Welt herausreißen wird. Ich war in 1. Petrus 1, sagt Petrus, dass sie erlöst sind durch das Blut Christi. Aber hier spricht er in der Zukunft von der Errettung. Das ist gemeint, wenn der Herr Jesus wiederkommt. Also wir sollen im Glauben wachsen, so wie kleine Babys, eben jeden Tag ein bisschen mehr wachsen. Und das Ziel ist dann, der Herr kommt und rettet uns. Wenn ihr wirklich geschmeckt habt, dass der Herr gütig ist. Wir werden gleich sehen, eine ganz wichtige Voraussetzung, um anbeten zu können, ist die Überzeugung, dass der Herr gütig ist. Sehet und schmecket, wie freundlich oder eben wie gütig in der Elbefelder der Herr ist. Und Verbitterung im Herzen macht das nicht möglich. Es braucht diese Überzeugung. Oder wenn wir denken an diesen üblen Mann im Gleichnis der Talente in Matthäus 25, der sagt, ich wusste, dass du ein harter Mann bist. Das war kein Gläubiger, sondern er stellt nur einen Bekenner dar. Was? Der weiß, dass der Herr ein harter Herr ist, der erntet, wo er nicht gesät hat. Und er kommt unter das Gericht. Aber wahre Gläubigen sollen diese tiefe Überzeugung haben, der Herr ist freundlich, der Herr ist gütig. Und dann, zu welchem kommend? Als zu einem lebendigen Stein. Von Menschen zwar verworfen, bei Gott aber auserwählt, kostbar, werdet auch ihr selbst als lebendige Steine aufgebaut, ein geistliches Haus. Der Jesus wird hier verglichen mit diesem Eckstein des Tempels in Jerusalem. Wir werden das gleich sehen. Und dieser Eckstein, das war der Fels, der heute im Felsendom ist. Auf diesem Felsen hat Salomo die Südmauer aufgebaut und entlang der Nord- und Westkante des Felsens hat er die Nord- und die Westmauer des Allerheiligsten gebaut. Das war der Eckstein, nachdem alles ausgerichtet war und gleichzeitig Fundament, denn die Südmauer war auf den Felsen gebaut. Nun, hier wird gesagt, wir kommen zu diesem Stein. Und dieser Stein symbolisiert den Herrn Jesus und werden selber aufgebaut als lebendige Steine, ein Tempelhaus, ein geistliches Tempelhaus. Aber dann wird weiter gesagt, wir sind nicht nur ein Tempel Gottes, wo der Geist Gottes drin wohnt, also ein geistliches Haus, sondern ein heiliges Priestertum oder eine heilige Priesterschaft, um darzubringen geistliche Schlachtopfer, Gott wohlannehmlich durch Jesus Christus. Hier haben wir die wahren Anbeter. Die bringen Opfer dar, wie die Anbeter im Alten Testament, aber geistliche Opfer. Das heißt, wir bringen keine wirklichen Tieropfer, sondern wir sprechen über die Erfüllung all dieser Tieropfer, nämlich über das Opfer des Herrn Jesus. Und so wie diese Opfer dargebracht wurden auf dem Altar im Alten Testament, so bringen wir heute in der Anbetung dem Vater, den Herrn Jesus, dar, indem wir von ihm, von seinem Werk, von seiner Erlösung und von seiner Vollkommenheit, die er gezeigt hat, indem er sich so herabgeneigt hat, sprechen. Und eben nicht, indem wir etwas ablesen, sondern geleitet durch den Heiligen Geist. Also diese Anbetung der wahrhaftigen Anbeter, das ist nicht eine Liturgie. Wenn man sich überlegt, was ist denn geschehen im Laufe der Kirchengeschichte? Da hat man eine Liturgie aufgebaut und nach der läuft alles ab, wie nach einem Programm. Und alles schön aufgeschrieben. Was hat man gemacht? Man hat wirklich den Heiligen Geist verdrängt. Aber wahre Anbetung, das ist nicht etwas, das eben programmiert ist, vorgegeben ist, vorher geplant ist, sondern der Heilige Geist führt und benutzt in der Gemeinde die Brüder, die er benutzen will. Wie er will. Und wenn wir wirklich durch den Heiligen Geist geleitet sind, dann gibt es nicht ein Chaos, sondern dann merkt man, dass er führt. Und es funktioniert wirklich. Und zwar so, dass man auch merken kann, wie ein roter Faden darin ist. Ein Zusammenhang, so wie der Heilige Geist eben die Einzelnen benutzt. Wir sind also nicht nur eben Gottes Tempel heute, jeder Gläubige ein lebendiger Stein daran, sondern wir sind eine heilige Priesterschaft. Ein heiliges Priestertum, um eben diese Anbetung zu bringen. Und dann steht weiter, denn es ist in der Schrift enthalten, siehe, ich lege in Zion einen Eckstein, einen auserwählten, kostbaren, und wer an ihn glaubt, wird nicht zu Schanden werden. Das ist ein Zitat aus Jesaja 28, Vers 16. Und diesen Vers haben schon die alten Rabbiner ausgelegt, das ist der Messias. Aber er wird hier genannt, in Zion, ein Eckstein. Der Berg Zion in der Bibel ist der Tempelberg. Nicht dieser Nachbarhügel, den man heute Zion nennt. Der biblische Berg Zion ist der Tempelberg und die Bergspitze ist dieser Fels, heute im Felsendom, wo das Allerheiligste drauf gebaut war. Und das ist ein Bild des Herrn Jesus. Er ist dieser Eckstein. Und dann ist aber interessant, in Vers 9 sagt Petrus, ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, eine heilige Nation, ein Volk zum Besitztum, damit ihr die Tugenden dessen verkündigt, der euch berufen hat aus der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht. Hier wird wieder über Priestertum gesprochen. Aber es wird hier genannt königliches Priestertum. Wir haben hier zwei Seiten des Priestertums. Das heilige Priestertum, Vers 5, das richtet sich an Gott in der Anbetung. Und das königliche Priestertum, das wendet sich an die Welt. Wir sprechen zwar auch da über die Herrlichkeit Gottes, aber gegenüber den Menschen dieser Welt. Und darum wird hier gesagt, ein königliches Priestertum, eine heilige Nation, ein Volk zum Besitztum, damit ihr die Tugenden dessen verkündigt, der euch berufen hat aus der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht. Und dieses königliche Priestertum richtet sich also an die Welt. Da haben wir im Prinzip genau das Kreuz. Das heilige Priestertum, das ist die Vertikale. Wir beten Gott an. Und das königliche Priestertum ist die Horizontale. Ich war, der Herr Jesus starb am Kreuz und er hat die Verbindung mit Gott, die Gemeinschaft mit Gott möglich gemacht. Von uns Menschen mit Gott. Aber er hat auch Menschen untereinander versöhnt. Und das ist die Horizontale. Und darum dieses heilige Priestertum, das richtet sich in der Anbetung an Gott. Und das königliche Priestertum, das richtet sich an diese Welt, die diesen wunderbaren Gott noch nicht kennt. Eine weitere Stelle, Hebräer 13. Ich lese ab Vers 12, wird erklärt, die Sündopfer beim Yom Kippur, die mussten außerhalb der Stadt Jerusalem, außerhalb des Lagers verbrannt werden. Und dann steht in Kapitel 13, Vers 12, darum hat auch Jesus, damit er durch sein eigenes Blut das Volk heiligte, außerhalb des Tores gelitten. Der Jesus starb nicht in der Stadt Jerusalem, sondern außerhalb der Stadt, in dem Steinbruch Golgatha, draußen vor dem Gennat-Tor. Und zwar genauso wie die Sündopfer des Yom Kippurs außerhalb der Stadt verbrannt wurden, so wurde er eben das Opfer außerhalb des Lagers. Und jetzt die Schlussfolgerung, Vers 13. Deshalb lasst uns zu ihm hinausgehen, außerhalb des Lagers, seine Schmach tragend. Denn wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. Also hier wird erklärt, ihr Hebräer, gläubige Juden, die glaubten, dass Jesus der Messias ist, die bis dahin, Jahr 62, als der Hebräerbrief geschrieben wurde, immer noch zu den Gottesdiensten in den Tempel nach Jerusalem gingen. Da sagt er, der Herr Jesus, unser Messias, wurde aus diesem System hinausgeworfen. Zuerst aus dem Tempel, nach dem Prozess vor Kaiaphas und dann sogar außerhalb der Stadt und gekreuzigt. Wir können nicht mehr Gemeinschaft haben mit einem System, wo der Herr verworfen ist. Und darum müssen wir uns absondern vom Judentum, von einem Judentum, das den Messias verworfen hat. Da müssen wir uns absondern und hinausgehen. Aber das ist mit Schmach verbunden. Da wird man abgelehnt. Das ist nicht populär. Und darum sagt er, außerhalb des Lagers seine Schmach tragend. Und dann sagt er, denn wir haben hier keine bleibende Stadt. Er wird angekündigt und Jerusalem wird bald dem Erdboden gleichgemacht werden. 8 Jahre später kam das. Und der Tempel wurde verwüstet und nicht mehr aufgebaut bis zum heutigen Tag. Und dann heißt es in Vers 15, durch ihn nun, durch diesen verworfenen Messias, der außerhalb des Tores gelitten hat, durch ihn nun lasst uns Gott stets ein Opfer des Lobes darbringen. Das ist die Frucht der Lippen, die seinen Namen bekennen. Ja, wir hatten vorhin geistliche Schlachtopfer und hier haben wir wieder Opfer, aber Opfer des Lobes. Nicht keine Tiere, sondern das Lob, das eben spricht von dem Opfer des Herrn Jesus, das ist es, was wir Gott darbringen. Das ist die Frucht der Lippen, die seinen Namen bekennen. Und quasi in dem nächsten Atemzug, im nächsten Satz, das Wohltun aber und Mitteilen vergesst nicht, denn an solchen Opfern hat Gott wohlgefallen. Anbetung, und im Zusammenhang mit der Anbetung wird erwähnt Spenden. Und zwar 2 verschiedene Typen. Wohltun, dieses Wort im Neuen Testament wird zum Beispiel ausdrücklich verwendet in Verbindung mit armen Menschen, die in Not sind. Und mitteilen, das ist der Ausdruck, der anderswo im Neuen Testament gebraucht wird, für Geben, für Missionare, für solche, die vollzeitlich im Werk des Herrn sind. Also wir haben hier einerseits den sozialen Aspekt in Verbindung mit der Evangeliumsverkündigung. Und es ist ja nicht unser Auftrag, die Welt zu verbessern. Aber wenn wir das Evangelium bringen, dann müssen wir eben auf die Nöte der Menschen achten, wenn wir das Evangelium verkündigen. Darum des Wohltuns und dann Mitteilens. Vergesst nicht. Und jetzt versteht man auch, warum das eben an vielen Orten so üblich wurde, am Tag des Herrn, wo man zusammenkommt zur Anbetung und zum Brotbrechen, dass man in Verbindung damit auch das Geld sammelt für missionarische Ziele und Zwecke. Und dann möchte ich aber noch kurz zum Schluss in den Himmel gehen. Und da finden wir in Offenbarung 5 die 24 Ältesten, die symbolisieren alle entrückten Gläubigen. Wer das nicht glaubt, sei verwiesen auf den Livestream, die 4 Teile über die Offenbarung. Muss man gar nicht alle 4 Teile hören, sondern nur das über Kapitel 4 und 5. Und dort wird erklärt, wie man begründen muss, dass die 24 Ältesten die Gemeinde darstellen. Und da lese ich in Offenbarung 5, Vers 8, so als Höhepunkt heute Abend. Johannes sieht den Herrn Jesus, das Lamm Gottes im Himmel. Es nimmt das Buch mit den sieben Siegeln. Und als es das Buch nahm, fielen die vier lebendigen Wesen, das sind die vier Cherubim-Engel um den Thron Gottes her, und die 24 Ältesten, die tragen Priestergewänder, weiße Gewänder, und goldene Kronen. Das sind also heilige Priester und königliche Priester, die diese zwei Seiten des Priestertums in sich vereinigen. Könige und Priester. Die 24 Ältesten nieder vor dem Lamm, und sie hatten jeder eine Harfe und goldene Schalen voll Räucherwerk, welches die Gebete der Heiligen sind. Und sie singen ein neues Lied. Du bist würdig, das Buch zu nehmen und seine Siegel zu öffnen, denn du bist geschlachtet worden und hast uns für Gott erkauft. So steht das im Mehrheitstext, die Masse der Handschriften bezeugt, du hast uns für Gott erkauft. Und damit ist klar, die 24 Ältesten sind keine Engel, sondern erlöste Menschen. Du hast uns für Gott erkauft durch dein Blut aus jedem Stamm und jeder Sprache und jedem Volk und jeder Nation. Und hast sie unserem Gott zu einem Königtum und zu Priestern gemacht. Da haben wir es wieder. Königtum, Priester. Und sie werden über die Erde herrschen. Warum sagen sie sie? Warum sagen sie nicht uns? Sagen sie nicht, wir werden über die Erde herrschen? Das geht für deutsche Pedantiker nicht. Die deutsche Sprache, muss man wissen, hat man sehr stark künstlich geschliffen im Laufe der Jahrhunderte. Und man hat Regeln aufgestellt, wie man Texte schreibt und wie man sie nicht schreiben darf. Zum Beispiel schon in der Primarschule beginnt ja keine Sätze mit und. Das ist schlecht. Ja, schlechtes Deutsch. Aber in der Bibel steht, und Gott sprach und Gott sah. Ja, das ist das Normale im Hebräischen, sagt man, Vayomer, Vayar. Und so weiter. Immer die Erzählform beginnt mit einem W und. W und. Aber im Deutschen haben wir auch gelernt, man darf nicht plötzlich die Personen wechseln. Aber im Hebräischen ist das nicht so. Das Hohelied beginnt damit. Das Lied der Lieder von Salomo. Er küsse mich, die Braut spricht, die Jungfrau heiratete Frau spricht. Er küsse mich mit den Küssen seines Mundes. Denn deine Liebe ist besser als Wein. Im selben Satz wechselt sie von er auf du. Und hier auch, du hast uns erkauft und sie werden über die Erde herrschen. Nicht wahr, bei der Anbetung ist es ja wichtig, es geht um den Herrn Jesus. Er sagt, tut dies zu meinem Gedächtnis, nicht zu unserem Gedächtnis. Und natürlich dürfen wir sagen, du hast uns erkauft. Aber es ist auch etwas Wichtiges, dass wir immer wieder von uns wegschauen. Einfach auf das, was er gemacht hat. Und wie er dadurch Gott verherrlicht hat. Und wie können wir wirkliche Anbetung lernen? Indem wir schauen, wie es mal vollendet sein wird im Himmel. Das, was wir hier auf der Erde tun können, ist nur ein Vorgeschmack von dem, was einmal kommt, wenn alle Erlösten zusammen vereint und das Lamm Gottes in der Mitte des Thrones. Und da wird es angebetet. Und übrigens wird dann ab Vers 11 gesagt, und ich hörte eine Stimme vieler Engel um den Thron her und um die lebendigen Wesen und die Ältesten, und ihre Zahl war Zehntausende mal Zehntausende, das sind Hunderte von Millionen, und Tausende mal Tausende, das sind aber Millionen, die mit lauter Stimme sprachen, würdig ist das Lamm, das geschlachtet worden ist, zu empfangen die Macht und Reichtum und Weisheit und Stärke und Ehre und Herrlichkeit und Segnung. Die Engelwelt im Himmel betet hier jetzt nicht den Vater, sondern den Sohn an. Eben Anbetung für den Vater und hier Anbetung für den Sohn. Aber auch die ganze Engelwelt tut das. Aber die Engelwelt hat einen Nachteil. Die können nicht sagen, du hast uns erkauft durch dein Blut. Für die Engelwelt gibt es keine Erlösung. Es gibt die, die ganz bewusst abgefallen sind, und das war definitiv. Ein Drittel. Und die zwei Drittel, die bleiben und sind geblieben. Und die beten aber auch das Lamm, das geschlachtet worden ist, an. Und die Engel, die sind heute schon an der Gemeinde interessiert. In Epheser 3, Vers 10 heißt es, dass durch die Gemeinde den Fürstentümern und Gewalten in den himmlischen Örtern kundgetan wird, die gar mannigfaltige Weisheit Gottes. Das heißt, die Engelwelt verfolgt uns, verfolgt auch die Gemeindezusammenkünfte. Also verfolgen, im Zuschauen. In 1. Petrus 1 finden wir diese Aussage, dass uns das Evangelium verkündigt worden ist und so weiter und wie uns die Errettung geschenkt worden ist. Und dann heißt es, in welche Dinge Engel hineinzuschauen begehren. Und ganz wörtlich heißt das Griechische dort, indem sie lange Hälse machen. In 1. Korinther 4 sagt Paulus, wir sind der Welt ein Schauspiel geworden. Sowohl Engeln als Menschen. Und das heißt also, die Engelwelt beobachtet uns. Zum Beispiel, in diesem Zusammenhang muss man sehen, dass der Apostel Paulus sagt, jede Frau, die betet oder weissagt, mit unbedecktem Haupt entehrt ihr Haupt. Und dann sagt er, sie soll sich bedecken um der Engel willen. Weil Engel sind interessiert, wie ist das? Wir Engel hatten in unserer Mitte ein Riesenproblem mit dem Thema Autorität. Darum kam es zum Fall. Einer wollte sein wie Gott und andere sind ihm gefolgt. Aber wie ist das jetzt bei erlösten Menschen? Anerkennen die die Ordnung von Autorität, wie Gott das eingesetzt hat, Stellung von Mann und Frau? Und darum sind sie interessiert. Sie kennen unsere Gedanken nicht. Nur Gott weiß alles, was wir denken. Sie sind angewiesen auf äußere Zeichen und darum heißt es um der Engel willen. Die Engelwelt verfolgt uns und das wird auch im Himmel so sein. Wir sind der innere Kreis um den Thron Gottes her, das Lamm Gottes in der Mitte und im äußeren Kreis dann hunderte von Millionen von Engeln, die auch anbeten, aber sie haben nicht Teil an der Erlösung. Und wir in Ewigkeit werden wir dem Herrn dafür danken, dass wir an seinem Erlösungswerk von Golgatha in direkten, persönlichen Anteil, persönliches Anteil haben. Und so muss man das sehen, was wir hier auf der Erde tun können. Das ist alles ein Vorgeschmack von dieser ewigen Anbetung, die alle Vorstellungen übersteigen wird. Dann wollen wir nächstes Mal weiterfahren mit dem Thema Brotbrechen, das eben direkt mit der Anbetung zusammenhängt. Und da kann ich dann auch einiges noch zusätzlich sagen zur Anbetung, aber eben gerade in Verbindung, was lehrt die Bibel über das Abendmahl, das Brotbrechen, den Tisch des Herrn.